Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ihr wisst, wir sprechen hier ganz viel über Digitalisierung, Automatisierung, aber auch Vernetzung von Maschinen und Co. Und das sind natürlich alles ganz wichtige Themen für den industriellen Mittelstand. Gerade auch die Vernetzung bietet unheimlich viele Möglichkeiten, Daten zu erfassen, auch zum Beispiel für Predictive Maintenance und so weiter. Also alles, was angebunden ist, alles, was Daten liefert, damit kann man wieder irgendwas machen im Kontext der Digitalisierung. Das ist immer spannend und interessant, natürlich auch viel Arbeit, viel Aufwand. Aber dafür habt ihr ja schon ganz, ganz viel bei uns erfahren. Gleichzeitig birgt aber so eine Vernetzung und eine Anbindung ans Internet auch immer neue Risiken. Und was das eigentlich genau bedeutet, vor allem für die Anbindung im industriellen Kontext von den ganzen produzierenden Bereichen, Maschinen in der Industrie und so weiter. Das schauen wir uns heute genauer an. Es geht konkret um das Thema Operational Technology Security, also OT-Sicherheit, um das mal so halb auf Deutsch zu sagen. Und dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist heute Patrick Scholl. Er ist Director OT Competence Center bei der Infinigate Deutschland. Schön, dass du heute da bist.
Vielen herzlichen Dank, Andrea, für die Einladung. Freut mich sehr, heute da zu sein.
Sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt's wieder als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da auch gerne mal vorbei und lasst uns einen Daumen nach oben da. Genau, Patrick, ich habe dich jetzt so ganz kurz mal angeteasert. Was genau machst du? Was macht die Infinigate? Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen was über dich erzählen.
Sehr gerne. Also die Infinigate Deutschland ist einer der führenden Value-Add-Distributoren für IT-Security. Vielleicht in der Zukunft muss man sagen für Security, aber darauf komme ich später nochmal zurück.
Ja.
Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, natürlich den Mehrwert zu bieten, unsere Partner, die hauptsächlich aus Integratoren, Systemhäuser im IT-Umfeld bestehen, natürlich mit Value-Adds zu versorgen, also mit zusätzlichen Services, Know-how, als auch Themen aufzuschlauen und ihnen dabei helfen, erfolgreicher zu sein am Markt.
Was genau ist deine Rolle in dem Ganzen?
Und meine Rolle hat tatsächlich begonnen vor rund 2 Jahren bei der Infinigate, dass man sich dem Thema OT, was in der Vergangenheit schon immer ein Thema war, auch gerade durch unsere Vendoren, die wir im Portfolio haben, für die es natürlich auch ein Thema ist, die natürlich aus der IT-Security kommen und auch zunehmend schon seit Jahrzehnten einen starken Fuß in der OT-Security-Tür haben. Und wir auch als Distributor uns das zum Ziel gesetzt haben, entsprechendes Wissen und Know-how bezüglich OT-Security an den Markt, an unsere Partner zu übergeben, eben um für sie das richtige Geschäftsmodell entsprechend zu generieren.
Dann ist ja gut, dass du heute da bist und wir quasi den Gegenpart, nämlich diejenigen, die es brauchen, vielleicht heute hierüber auch gut adressieren können.
Ja, das hoffe ich doch, weil natürlich das Thema OT-Security ist jetzt kein Einzelsport, ja, sondern das ist tatsächlich ein Teamsport. Das heißt, das spielen so viele Stakeholder mittlerweile in den Entscheidungsprozess rein, weil wir haben es natürlich nicht mehr nur mit der IT zu tun oder gar mit der Produktion. Da kommen natürlich, wenn wir über Vernetzung reden, über unterschiedliche Prozesse, da haben wir auf einmal vom Einkauf über das QS bis hin auch zur Instandhaltung die unterschiedlichsten Abteilungen am Tisch sitzen unter diesem Kontext Security, was erstmal überhaupt keinen interessiert von den jeweiligen, die ich gerade genannt habe. Und trotzdem ist es ein massives Thema, was die Arbeit oder die grundsätzliche Absicherung ihrer Arbeit unterstützen soll.
Das heißt, es bringt eigentlich Menschen zusammen, das Thema.
Erstmal ja.
Sehr schön.
Ja. Und das ist auch das Schöne. Ich glaube, das ist das Thema. Es ist neu. Was heißt neu? Nein, da lüge ich jetzt gerade. Also das Thema OT Security gibt's eigentlich, seitdem wir ein Netzwerk haben. Mhm. Ja, das heißt, grundsätzliche Überlegungen, wie wir entsprechend ein Netzwerk resilienter machen gegenüber Einwirkungen. Und da spreche ich jetzt erstmal gar nicht so sehr von diesem bösen Hacker mit dem Hoodie, der da sitzt und zweifelsohne sicherlich ein Stück weit die Wertschöpfungskette stören möchte von Unternehmen. Aber prinzipiell haben wir es ja erstmal mit der Übergabe von Informationen, von Daten zu tun, die praktisch von A nach B gelangen sollen, ohne Unterbrechung, ohne Störung. Und das gilt es im Grunde genommen erstmal abzusichern. Ja.
Dann schauen wir uns das gleich nochmal ganz genau an. Du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen erzählt, Security allgemein ist ein Thema. Es gibt IT-Security, es gibt OT-Security. Mhm. Vielleicht kannst du uns einmal kurz ein bisschen Überblick geben, wie hängt das zusammen, hängt das überhaupt zusammen und was ist der Unterschied auch?
Ja, und ich glaube, das ist genau das Problem gerade, dass die beiden Themen unabhängig voneinander noch betrachtet werden. Mhm. Ja, man sagt, es gibt hier die IT-Security, schützt die Office-Umgebung und damit, wie man dem Namen schon ableiten kann, IT, Schutz von Informationen, sehr stark getrieben auch durch, natürlich auf der einen Seite durch die DSGVO, mhm. also eher datenschutzgetriebene Gesetzgebungen. Und wir haben auf der anderen Seite ein sehr, doch sehr neues Geschäftsfeld, auch wenn das Thema OT-Security sicherlich schon Jahrzehnten kontinuierlich durch die kontinuierliche Anbindung von Anlagen und Maschinen ans Netzwerk auch in Fokus rückt. Mhm. Jetzt haben wir es aber mit einer aufkommenden Gesetzgebung zu tun. Es sind mehrere Gesetzgebungen, die jetzt hier auf dieses, ich nenne es jetzt mal OT-Security-Konto einzahlen. Mhm. Und sicherlich in vieler, vieler Munde und hoffentlich auch bei allen Podcast-Zuschauern, Zuhörern bekannt ist die NIS 2, mhm. die Fokussierung auf die Stärkung der Cyberresilienz von Unternehmen im Fokus hat. Mhm. Das Ganze, was mit dem Thema Cybercrime zu tun hat, mittlerweile drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir reden hier über mehrere Billionen Bruttosozialprodukt eines fiktiven Staates, der kein Land hat. Also ganz spannend. Nein, aber man sieht einfach, wir können es nicht mehr wegdiskutieren. Das ist ein Thema. Mhm. Das ist auf EU-Ebene angekommen, wird natürlich jetzt oder hätte sollen schon umgesetzt werden bis Oktober 2024, mhm. also des letzten Jahres, umgesetzt von einer europäischen Gesetzgebung in eine nationale Gesetzgebung. Da hinken wir ein bisschen hinterher. Hatte auch den Grund, wir haben eine neue Regierung, die musste natürlich die voranschreitende Gesetzgebung nochmal praktisch neu starten lassen. Aber jetzt ist es klar, es wird sehr zeitnah kommen. Man redet hier von Anfang 2026 spätestens, dass diese Gesetzgebung auch für deutsche Unternehmen in Kraft treten soll. Und jetzt komme ich auf den Punkt, warum für mich das Thema IT-Security und OT-Security zwangsläufig zusammengehören. Mhm. Weil wir reden hier von Security bezüglich cyberrelevanten, ich nenne es auch mal Assets. Ja, also alles, was irgendwo eine IP-Adresse hat, die gehört in der Zukunft geschützt. Mhm. So. Und wir unterscheiden per Gesetzgebung gar nicht mehr so sehr zwischen IT und OT, sondern um grundsätzliche, wie ich es gesagt habe, cyberrelevante Assets, die entsprechend mit einer Struktur, die es auch schon seit Jahren gibt, die man findet in gängigen Normen wie der ISO 27000 oder für die OT-Security spezialisiert, die IEC 62443. Da stehen eigentlich all diese Themen schon drin und man referenziert in dieser neuen deutschen Gesetzgebung auch auf Stand der Technik und damit auf diese bestehenden Normen, die es da schon gibt. So, und deswegen wird zwangsläufig IT-Security und OT-Security zusammen wachsen. Und wenn man jetzt gerade in den Mittelstand hineinschaut, dann macht es insofern Sinn, als dass dieses Thema Security, egal ob IT oder OT, zwangsläufig…
Es sind ja immer Daten, also auch Maschinen erfassen ja Daten.
Und auch Daten,
mit denen
genau.
will ich was machen, ja.
Richtig, auch Daten. Aber zwangsläufig bei der Organisationsform aufgehängt werden, die eigentlich schon maßgeblich mit diesem Thema zu tun hatte. Und das ist die IT-Abteilung.
Mhm. Und die sind gerüstet dafür? So Know-how-technisch, technologietechnisch?
Ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben.
Okay. Ja,
definitiv.
Dann schauen wir uns doch dieses ganze Thema vielleicht Sicherheitsrisiken, Schwachstellen in dem ganzen OT-Bereich mal ein bisschen genauer an. Also was gibt's da so zu beachten? Wo gibt's Punkte, oder neuralgische Punkte, sag ich mal, an denen man vielleicht als erstes ansetzen kann? Sind das am Ende tatsächlich die Maschinen selbst oder die Anbindungsart der Maschinen oder ist es wirklich eigentlich erstmal ein Know-how-Schulen der Mitarbeitenden, dass die überhaupt die Awareness dafür haben, dass es da Themen gibt? Wo fange ich da an? Wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte oder jetzt ja auch muss, wenn es gesetzlich ein Thema wird.
Also da beziehe ich mich mal ganz ehrlich auf die, da beziehe ich mich jetzt erstmal auf die Norm, weil die uns im Grunde genommen alles vorgibt. Ja? Und ich glaube, der Kern, und das sagt auch die Gesetzgebung in der Zukunft, wird die Geschäftsführung sein. Mhm. Ja, die Geschäftsführung muss verstehen, dass das Thema der Cyberresilienz heute zu sehen ist wie der Sicherheitsgurt im Auto. Mhm. Ja, ja, er ist da. Keiner stellt mir die Frage, ob ich einen Sicherheitsgurt anlege oder nicht. Es ist eher sogar so, dass mich das Auto sehr intensiv darauf hinweist, wenn ich ihn nicht angelegt habe. Mhm. Oder auch natürlich Airbags. Also ob ich jetzt, natürlich habe ich Airbags im Auto. Und das schafft für mich ein Grundvertrauen in den Prozess des Autofahrens, dass ich auch mal schneller fahren kann oder auch wenn es eine Gefahrensituation gibt, dass dort die Systeme eingreifen. Mhm. So, das kostet natürlich extra. Natürlich zahlt der Kunde das im Stück weit auch extra. Mhm. Aber keiner wird jetzt sich aussuchen wollen, habe ich einen Sicherheitsgurt oder eben nicht. Ja. Mhm. Es bedeutet auch jetzt für mich als Geschäftsführer ist das ein Thema, was ich natürlich zur Verfügung haben muss, um auch meine Wertschöpfungsprozesse entsprechend abzusichern. Mhm. Und da entsteht ja im Grunde genommen das Ganze. Das heißt, ich muss mir, wenn die als Geschäftsführung, das sagt auch die Gesetzgebung, muss ich entsprechende Ressourcen dafür freigeben. So, mhm. Jetzt gehen wir mal die Prozesskette weiter durch. Die IT-Abteilung, die das Thema IT-Security heute schon tut, kriegt die Aufgabe, der OT-Security entsprechend mhm. einzuführen. Die wird sagen, okay, dann gehe ich doch mal auf die Produktion zu und frage mal, welche cyberrelevanten Assets denn da so verbaut sind, welche mhm. Betriebssysteme dort heute eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, schon diese erste große Hürde, ja, dass im Grunde genommen dadurch, dass Security nie entsprechend ein Bestandteil der Prozesse war. Dort halt dass wir eine komplett heterogene Landschaft haben. Da haben wir Betriebssysteme, da würde ich sogar Windows XP noch als modernes System einschätzen. Wir haben es teilweise auch mit Windows, mit älteren Betriebssystemen zu tun. Und die gilt es einfach im Grunde mal abzusichern. So, mhm. Also erstmal zu erkennen, zu erfassen und auch die Frage zu stellen, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, also sind dort, wo wir diese Schwachstellen finden, sind die ein Teil der Wertschöpfungsprozesse in meinem Unternehmen? Und was passiert denn, wenn ich diese Prozesse entsprechend störe? Mhm. So. Und wenn ich jetzt einfach mal so die letzten Minuten, was ich gesagt habe, mal wieder so zusammenfasse und wo das eigentliche Problem liegt, dann tatsächlich, wer bringt jetzt dieses Know-how? Wie geht man diese ersten Schritte von der Geschäftsführung, von der OT-Organisation oder der OT-Security-Organisation bis hin zur Asset-Aufnahme durch? Ja, mhm. Und wie gelingt uns das schnellstmöglich? So, und all dieser Assess-Prozess, der benötigt einfach schon Know-how. Und mhm. dieses Know-how ist, das versuchen wir auch als Infinigate weiter aufzubauen durch unsere neue Positionierung als Kompetenzzentrum, weil das ist ganz wichtig, um überhaupt später dann die entsprechenden Lösungen ableiten zu können, mhm. ja, zielgerichtet. Und es ist, würde ich sagen, so die erste große Herausforderung, wo, wenn ich den Zahlen glauben mag, so etwa 60% aller Unternehmen heute noch stecken. Mhm. Ja, in diesem, wir haben noch nichts gemacht bis hin zu, wir sollten auch mal diese Asset-Aufnahme starten, um mhm. dann entsprechend eine Risikoanalyse durchzuführen, die dann als Abschluss dieser Prozessphase dazu dient, entsprechende Requirement Specifications entsprechend abzuleiten. Also mhm. ganz konkret, was tun wir jetzt auch technologisch?
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website elmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ist ja auch erstmal wahrscheinlich sogar noch die Frage, sind denn meine Maschinen schon am Netz heute? Also bin ich sogar schon so weit, dass es überhaupt ein Thema ist, die OT-Sicherheit, zumindest jetzt mal für produzierende Unternehmen? Oder plane ich das vielleicht in Zukunft und muss jetzt schon den ganzen Prozess, der damit noch zusammenhängt, in der Security mitdenken? Mhm. Oder sagst du, nee, die meisten sind eigentlich schon so weit, dass eh schon immer irgendwas am Netz ist und es geht jetzt wirklich darum, den Prozess zu gestalten?
Ich glaube, es ist sogar nicht mal die Frage, was ist schon am Netz, sondern ist sich die Organisation oder andersrum, ist sich auch die Abteilung, die das Thema Security innehat, weiß die das. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist der ganz große Punkt. Heutmals haben wir es mit einer Blackbox in der Produktion zu tun, mhm. wo eigentlich noch nicht ganz klar ist, was denn eigentlich am Netz ist. Mhm. Da spreche ich oftmals nicht nur von Anlagen, sondern von der Siri, von der Kamera und sonstige Gerätschaften, die mhm. einfach halt mal historisch einfach ans Netz rangekommen sind, mhm. die aber natürlich ein riesen Gefahrenpotenzial bieten. Auf der einen Seite, ja, Thema Security als Angriffvektor von außen oder beziehungsweise die Angriffsoberfläche erhöhen, aber natürlich auch entsprechend Gefahrenpotenzial innehaben, hier Netzwerke lahmzulegen. Mhm. Ja, und damit wiederum den Wertschöpfungsprozess über das Netzwerk zu stören.
Zu stören, okay. Was würdest du sagen, ist so der Hauptmotivator von mittelständischen Unternehmen aktuell vielleicht, um sich mit dem Thema zu befassen? Sind das tendenziell eher Unternehmen, die jetzt einen Angriff erlebt haben oder die irgendwie Schwierigkeiten in welcher Form auch immer, Netzwerkausfälle oder sonst was hatten und deswegen auf die Idee kommen? Oder sind das Unternehmen, die sich jetzt eben mit der Gesetzgebung beschäftigen? Und welche würdest du dir wünschen?
Also, ich beobachte aus der Praxis heraus, dass diese Unternehmen, die bereits getroffen wurden, auf einmal über Nacht sehr viel Budget zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, das erinnert mich oftmals so ein bisschen an unser Gesundheitssystem, was ja eigentlich kein Gesundheitssystem ist, sondern ein Krankheitssystem. Mhm. Das heißt, wir investieren erst dann, wenn es zu spät ist. Mhm. Und was ich mir wünschen würde, auch unter gesetzlichen Gesichtspunkten, dass Unternehmen, das, was ich gerade auch geäußert habe, die Assess-Phase jetzt beginnen. Mhm. Weil diese Assess-Phase hat auch einen ganz massiven Impact. Sie kostet erstmal wenig Geld. Sie braucht definitiv Know-how und sie schafft die Grundlagen dafür, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was ich denn tue. Also nicht mit Kanonenkugeln auf Spatzen zu schießen, mhm. wenn es vielleicht schon zu spät ist und man jetzt alles Mögliche tut, dass so etwas nicht mehr vorkommt, sondern mhm. dass man im Grunde genommen die kleinen Schritte sehr schnell geht und dosiert die richtigen Ressourcen entsprechend investiert. Sowohl mhm. auf der menschlichen Seite, / Know-how, Aufbau oder mhm. Ausbau und auf der anderen Seite natürlich auch finanzielle Ressourcen, hier im Kleinen die richtigen Dinge zu tun, die richtige Netzwerkinfrastruktur bereits aufzubauen. Auch da sind wir, wenn wir diese Assess-Phase abgeschlossen haben und dann eigentlich genau hinschauen, was braucht jetzt ein Netzwerk, dann sind wir auch sehr schnell mit dem Stichwort Segmentierung auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, das bedeutet, dass wir uns in dem Sinne, wie du es vorher auch schon gesagt hast, neuralgische Punkte anschauen mhm. und da entsprechend die richtigen Maßnahmen durchführen. Mhm. Entsprechend auch wieder aufbauend auf der Risikoanalyse. Also das, was besonders vulnerabel ist in meiner Wertschöpfungskette, hier auch besonders gesondert zu schützen. Mhm.
Die Maßnahmen schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich an, was man denn so alles tun kann. Was mich noch interessieren würde, bei der IT-Security ist ja oft ein Thema, dass die Angriffe von außen, ja, sind doof, sage ich jetzt mal, sind aber meistens gar nicht das größte Problem, sondern eher das Unbedarftheiten von innen heraus Daten nach außen fließen lassen. Also dann gibt es irgendeine E-Mail, wo es dann steht, ja, geben Sie mal hier Ihr Passwort ein oder sonst irgendwas, die gut gemacht ist und irgendein Mitarbeitender checkt nicht, was er da tut und gibt eigentlich die Daten raus. Das heißt, es gibt keinen direkten Angriff in dem Sinne von außen, mhm. sondern es ist eher ein Versuch und die Mitarbeitenden sind unbedarft oder im Stress, merken es nicht, wie auch immer, gibt es ja 100 Gründe und geben Daten raus. Ist es in der OT-Security auch ein Thema, also diese Schwachstellen von innen betrachtet oder ist das da eher wirklich ein Thema von außen oder das ganze Ding von außen so zu schützen, dass da niemand reinkommt?
Ja, also das ist genau, es ist ein sehr guter Punkt, den du da adressierst. Ich meine, warum ist das Thema OT-Security auf einmal so relevant? Weil wir doch über die letzten Jahrzehnte sukzessive die Anlagen ans Netz gebracht haben, gerade durch das Thema der Digitalisierung. Ich habe vor 13 Jahren angefangen, mich mit dem Thema Industrie 4.0 auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir auch Technologiesprünge, gerade durch das Thema KI. Du hattest vorher schon genannt, Predictive Maintenance. Wir haben natürlich zwangsläufig durch hohe Energiekosten müssen wir auch das Thema als mittelständisches Unternehmen gerade in energieintensiver Prozesse Energie uns genauer anschauen, Spitzenlasten wegnehmen, die unheimlich teuer sind. Du hast es genannt, das Thema Predictive Maintenance, also zu schauen auch, wo schaffe ich es durch Analysen der Daten, auch wieder getrieben durch das Thema KI, entsprechend Kosten zu minimieren, mhm, effektiver und effizienter zu produzieren. So, und das ist über die letzten Jahrzehnte gewachsen, weil natürlich auch die Maschinen abgeschrieben sind mittlerweile. Es gibt Technologiesprünge. Man widmet sich zu Recht diesem Thema, auch gerade in mittelständischen Unternehmen. Aus meiner Sicht gerade der Mittelstand ist hier gezwungen, sich immer wieder neu zu erfinden in diesen Themen und kann eben diese KI und Digitalisierung und Technologie nutzen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Und genau das ist dann auch wiederum der Punkt, den ich ansprechen möchte. Das heißt, wir haben hier sehr viel Innovationen bei mittelständischen Unternehmen. Bedeutet zwangsläufig, die Anlagen sind modernisiert, sind am Netzwerk entsprechend dran. Das Netzwerk ist meistens sehr flach. Man hat sich dem Thema Security in diesem Anbinden von Anlagen bisher noch nicht so richtig gewidmet oder nur bei wenigen Unternehmen, mhm, wenn man den Zahlen auch so Glauben schenken mag. Und die kann ich so ein bisschen tatsächlich bestätigen durch meine, mhm, Beobachtung auch aus der Praxis heraus. Haben wir es mit sehr flachen Netzen zu tun. Das bedeutet, jeder Impact über die IT, insbesondere, und das sieht man ja, 98% der Angriffe oder der Übergriffe auf die OT kommen halt aus der IT. Mhm. Und da mag ich so ein bisschen auch die User in Schutz nehmen, weil natürlich kann man sehr viel mit Aufklärung, Schulungen tun. Aber diese Angriffe, insbesondere diese Phishing-Mail-Angriffe, die werden immer ausgefeilt. Da, mhm, werden noch gewürzt mit Social Engineering. Gleichzeitig wird ja die Arbeitsbelastung für Menschen nicht geringer. Das bedeutet, sowas geht einfach unter. Ja, mhm. Dann mag ich auch ein bisschen den Menschenschutz nehmen und da wieder ein bisschen die Technologie vorschieben und sagen, da muss schon die Technologie auch ein Stück weit uns Menschen schützen, nebst natürlich der Aufklärung. Aber letztendlich jeder Impact auf die IT schlägt, wenn ich mich nicht segmentiere, schlägt das entsprechend auch auf die OT durch. Und ich habe jetzt ein Stichwort genannt, die Segmentierung.
Wollte
von,
ich gerade fragen,
Netzen.
Was meinst du mit Segmentierung?
Aber das ist im Grunde mal auch wiederum nur ein Bestandteil dessen, was wir im Grunde genommen in der Assess-Phase aufnehmen. Ja? Also, mhm, wie gehen wir hier jetzt mit unserem Netzwerk vor? Was tun wir jetzt konkret? Mhm. Aber tatsächlich, der erste große Schritt ist in dem Sinne, und das führt mich wieder so ein bisschen zu einem Beispiel zur Corona-Zeit, mhm, auch zurück, was wir dort gemacht haben. Ja, wir haben also das, was wir für schützenswert gehalten haben, haben wir segmentiert und haben den Traffic, mhm, im Grunde genommen limitiert und beziehungsweise haben uns auch den Traffic angeschaut. Und genau das, wenn wir es heute wieder zu tun haben mit entsprechenden also praktisch Schutz vor vulnerablen Wertschöpfungsprozessen, / Anlagen, Maschinen, ja, dann müssen wir uns im Grunde genommen angucken, wie wir diese Risiken durch Schwachstellen entsprechend segmentieren.
Dann schauen wir uns doch vielleicht noch das ganze Thema Maßnahmen mal genauer an. Mhm. Du hast jetzt immer schon wieder so gesagt, Praxisbeispiele und so. Ich glaube, das wäre ein ganz cooler Punkt, um zu sagen, vielleicht kannst du uns mal anhand eines Kunden von euch oder von dir mitnehmen und sagen, okay, was waren deren Themen? Was habt ihr rausgefunden in der Assess-Phase? Und dann auch zu sagen, was habt ihr dann abgeleitet? Welche Maßnahmen habt ihr konkret ergriffen und wie sieht's heute bei denen aus? Vielleicht, mhm, kannst du uns da mal so eine Kette mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend an der, mhm, Stelle.
Mhm. Also, wie ich es immer gesagt habe, wenn Unternehmen oder wenn man in dem Sinn in die Risikoanalyse hineingeht, wird man sehr schnell feststellen, wo habe ich denn so gewisse Schwachstellen, wo sind die Gefahrenpunkte, Bedrohungen? Mhm. Ja, und in der Produktion habe ich es ja meistens damit zu tun, dass dort Services durchgeführt werden an Anlagenmaschinen. Ja, mhm. Seit der Corona-Zeit, aber gerade durch die Corona-Zeit hatten wir es auch sehr viel mit der Zunahme von Fernzugriffslösungen zu, mhm, tun. Und prinzipiell haben wir, wenn man das Thema Security in der Produktion betrachtet, ist das ja ein ganz komplett neuer Betrachtungswinkel. Das heißt, früher waren von den Protokollen angefangen bis über die Fernzugriffslösungen Security nie ein Betrachtungsfeld. Das heißt, bisherige Konzepte wurden nie auf Security hin designt. Mhm. Ja, das ändert sich jetzt auch durch eine weitere Gesetzgebung. Nebst der NIS 2 gibt es den sogenannten Cyber Resilience Act, der die Hersteller von digitalen Elementen dazu zwingt, auch per Gesetz, und auch das wird 2027 dann in Kraft treten, entsprechend diese digitale Elemente gegenüber Cyberangriffen abzuschirmen, also schützen. Und zwar auch sehr frühzeitig angefangen von den Entwicklungsprozessen über entsprechend das Produkt selbst bis hin auch zum Lifecycle-Prozess. Also ich muss in dem Sinne proaktiv meine Abnehmer darüber informieren. Wenn es hier entsprechende Zero-Day-Exploits, Schwachstellen gibt, und muss auch gleichzeitig diese Patches zur Verfügung stellen. So, wenn ich das jetzt Ganze nochmal ausweite über den Cyber Resilience Act, dann nehme ich noch die Maschinenverordnung dazu. Und das bedeutet gerade für den Anlagenmaschinenbau in Deutschland, dass er sich auch Richtung Cybersecurity komplett neu erfinden muss, weil es wird, wie der Autobauer auch, ein Zwang für ihn sein, Sicherheitssysteme entsprechend mitzuliefern.
Ja, also von vornherein mitzudenken und mitzubringen. Ja.
Richtig, genau. Also ich kann mich als Automobilist da nicht hinstellen und sagen, ich liefere jetzt hier kein Sicherheitsgurt mit oder kein Airbag, weil kostet mich ja, ne, und damit kann ich das Auto günstiger produzieren. Nein, es ist per Gesetz vorgegeben, dass ein Anlagenmaschinenbauer entsprechend hier Security-Maßnahmen mitliefert, sie praktisch schon mit hineindesignt in das Produkt, in seine Anlagen, in seine Maschinen, und entsprechend auch hier die Schwachstellen hier an seine Abnehmer entsprechend weiter kommuniziert und auch die Möglichkeit bietet, diese Schwachstellen zu beheben. Stichwort Patch Management. Ja, so. Und genau, das ist der Punkt, wo wir im Grunde genommen auch gestartet sind. Also was tue ich? Ich tue analysieren. Ich finde entsprechend heraus, wo liegen meine Schwachstellen im System. Ich bin gekommen über die Fernwartung. Also sicherlich, wenn wir da auf der Norm zurückspringt, gibt es im Grunde genommen 5 Kriterien, die ich mir prinzipiell überlege, entsprechend auch zu segmentieren und zu beleuchten, beziehungsweise einzuteilen, auch in Zonen. Dazu gehört erstmal grundsätzlich die Trennung von der IT zur OT. Das bedeutet, der gesamte Datenstrom aus der Produktion in die IT, in die Office-Welt, entsprechend zu regulieren. So, da habe ich schon im Grunde genommen zwei wesentliche Bereiche voneinander getrennt. Des Weiteren geht es darum, gerade in Safety-relevanten Umgebungen in Prozessen, auch entsprechend diese Safety-Systeme, die geschützt sind, um Leib und Leben und Umwelt zu schützen, auch entsprechend zu segmentieren, gesondert zu schützen. Als Drittes habe ich natürlich, und das ist natürlich auch wieder sehr relevant für, was ich vorher gesagt habe, das Thema Fernzugriffe. Ja, da sind wir schon beim Dritten, da bin ich sehr schnell eingestiegen, aber auch hier die Fernzugriffe entsprechend zu segmentieren, gesondert zu behandeln, weil sie ja doch einen Zugriff von außen entsprechend darstellen. Und wenn ich gerade als Unternehmen sehr stark aus IT-Security-Sicht versuche, alles zu reglementieren, die Zugriffe von außen zu kontrollieren, ist es natürlich fahrlässig, wenn ich auf der anderen Seite Zugriffe von außen zulasse, die als Schatten-IT, möchte ich schon fast sagen, an der IT und der IT-Security vorbeidesignt wurden. Ja. So, also das ganze Thema Fernzugriffe. Als vierter Punkt, was ich mir auch nochmal als Schwachstelle per se mal anschauen muss, ist das Ganze, was wir heute auch noch immer vorfinden, der typische USB-Stick oder auch der Laptop. Also alles, was mit Wechselmedien zu tun hat, was mal schnell an eine Anlagemaschine durch den Servicetechniker angestöpselt wird und sich auch dort entsprechende Gefahrenpotenziale drauf finden lassen. Und last but not least natürlich alles, was mit dem Thema von kabelloser Kommunikation, also WLAN, Access Points, in Produktion zu tun hat. Also das sind die 5 Bereiche, die ich mir eigentlich anschaue, wie ich und da entsprechende Zonen schaffe. Und dann entsprechend auch wieder gegenfahre, was habe ich für Assets, was habe ich für Anlagen, was habe ich für Maschinen, welche Betriebssysteme laufen darauf, sind die patchbar oder nicht. Und dann
habe ich. Heißt das patchbar oder nicht?
Also sind die überhaupt, gibt es dafür noch Sicherheitsupdates? Also der Klassiker, Windows XP, oder noch älter, ja, da werden überhaupt von Microsoft überhaupt keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt. Ja, das bedeutet, die sind seit Jahren, Jahrzehnten dann entsprechend offen und die Schwachstellen können jederzeit ausgenutzt werden. Mhm. So. Und jetzt habe ich schon so viel gesprochen, was im Grunde genommen auch wir bei vielen Unternehmen gemacht haben, uns im Grunde genommen diese, dass den Aufbau, also den sicherheitsrelevanten, den security-relevanten Aufbau von Netzwerken uns genauer betrachtet, unter Anbetracht dessen, dass es ja gewachsene Strukturen sind. Mhm. Und entsprechend, das war ein Einflusspunkt. Und der zweite Einflusspunkt natürlich, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich am Anfang schon stellen muss. Wer betreibt denn das Ganze? Mhm. Ja, weil also natürlich, wie ich gesagt habe, patchbar, ja, also es muss sichergestellt sein, dass diese Systeme auch beherrschbar sind und entsprechend ihrer Konfiguration auch bestmöglich konfiguriert sind. Mhm. Bedeutet, die beste Technologie bringt halt auch nichts, wenn ich sie nicht beherrsche und entsprechend konfiguriere. Mhm. Ja, also das sind alles wiederum Fragestellungen, die ganz am Anfang geklärt gehören, entsprechend im Netzwerkdesign und Konzept. Und so haben wir, um es kurz zu machen, um dann auf das Ergebnis zu kommen, auch bei einigen Unternehmen schon wirklich smarte Lösungen entsprechend implementiert, noch in meiner Vorrolle, bevor ich zur Infinigate gekommen bin, als ich noch auf der Integrationsseite gesessen bin, für Unternehmen, deren zwingendes Problem oder das größte Problem war, ein transparentes Netzwerk zu schaffen mit entsprechenden Security-Lösungen, möglichst mit wenig Herstellern, die es möglich machen, sehr einfach diese Fernwartungen freizuschalten auf einzelne Anlagen und Maschinen. Und sehr einfach, und jetzt wird's ein bisschen suffisant, ist, dass wir auf der einen Seite digitale Technologie nutzen, um, wie in diesem konkreten Fall, haben wir dann eine Fernzugriffslösung auf Basis eines Schlüsselschalters entwickelt. Mhm. Ja, also ein Gesamtkonzept, was sehr einfach zu bedienen war, dass der Anlagenführer hier über einen Schlüsselschalter entsprechend den VPN-Zugang über das Gesamtnetzwerk freischalten konnte und in der IT-Leitwarte genau gesehen wurde, wo besteht jetzt hier ein entsprechender Fernzugriff, den man auf der IT-Leitwarte entweder selber auch freischalten können, also unabhängig vom Schlüsselschalter, als auch selber wieder unterbinden konnte. Mhm. Weil auch das Thema Fernzugriffe, da gibt es auch viele Stilblüten, die ich in der Praxis kennengelernt habe, dass eben nicht sichere Lösungen eingesetzt wurden oder die Fernwartung eigentlich 24/7 offen war. Mhm. Ja, also ein permanentes
Abzuschalten oder wie auch immer.
Richtig, genau. Also ein permanenter Fuß nach außen war und damit ein permanentes Risiko im Grunde genommen bestanden hat. Mhm.
Okay, also das heißt, da kann man auf jeden Fall viel machen. Ich würde auch gerne tatsächlich noch weiter drüber sprechen, aber so ein bisschen in Anbetracht der Zeit machen wir an der Stelle erstmal einen Punkt. Wir wissen ja jetzt, wen man anrufen kann, wenn man da mal ein paar mehr Infos auf jeden Fall noch braucht. Und ich würde mich gerne mal noch mit dir unterhalten. Du hast ganz viel erzählt noch über das Thema Gesetzgebung, dass sich da in den nächsten 1-2 Jahren vieles ändern wird, was auch wieder Maschinenanlagenbauer oder generell den Mittelstand auch betreffen wird und wo sie sich eben mit dem Thema beschäftigen müssen. Gibt es denn noch andere Trends oder Entwicklungen, die du im Bereich OT-Sicherheit siehst, abgesehen vielleicht von der gesetzlichen Seite, technologisch zum Beispiel, die du uns noch mitgeben kannst heute, wo du sagst, da geht es so technologisch vielleicht in den nächsten Jahren noch hin.
Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite schon technologisch über die letzten sicherlich 10 Jahre schon sehr weit sind. Mhm. Ja. Wir haben uns deswegen auch neu aufgestellt, dadurch, dass wir es erstmal gar nicht so sehr mit Technologieherausforderungen zu tun haben, sondern eher mit Know-how-Themen. Also wie schaffen wir es, wie heute zum Beispiel auch, die richtigen Informationen an die Personen heranzubringen, die jetzt aktuell gerade eine Herausforderung haben, ja, die im Grunde genommen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und auch dort zu adressieren, dass das ganze Thema erstmal nichts mit Technologie zu tun hat. Mhm. Auf der anderen Seite ändert sich trotzdem die Technologie, so wie ich es sehe, sie wird anwendbarer, einfacher, sie wird intelligenter, auch durch das Thema künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich so dieser Technologiedrift. Auf der anderen Seite haben wir diese Gesetzgebung, die sagt, wir können Security nicht mehr wegdiskutieren. Mhm. Wir haben
es ist keine Option mehr, sondern
es ist sondern eine Verpflichtung, ja. Ja, weil wir auch als europäische und deutsche Volkswirtschaft nicht mehr akzeptieren können, dass Milliarden, Billionen von Euros in Länder fließen, die wir eigentlich so nicht bedienen wollen. Mhm. Also nicht nur staatliche Akteure oder auf der anderen Seite, dass dieses Geld an, ja, an diese gesamte, ich nenne es schon Hacking-Volkswirtschaft übertragen wird, was uns eigentlich fehlt, um die eigenen Wertschöpfungen, in die eigenen Wertschöpfungen zu investieren. So, also das heißt, wir haben eine technologisch bestehende Strukturen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Gesetz. Das sind die Haupttreiber aktuell. Und klar, natürlich, jetzt haben wir das Thema KI, was im Grunde genommen auch die produktiven Wertschöpfungsprozessen weiter anheizt. Auch hier ganz neue Möglichkeiten und Chancen bietet. Und wenn ich das alles so in einen Topf kippe, eben, dann habe ich eine deutliche Zunahme der Digitalisierung. Und Digitalisierung geht leider nicht einher, ohne das Thema Security auch als Rahmenbedingung zu betrachten.
Ja, und auch die Komplexität, die da durch Digitalisierung, Automatisierung und Co. und jetzt auch, wie du sagst, KI in die Systeme dann noch dazukommt. Also ist ja jetzt quasi nicht nur die Anlage an sich, sondern auch, was bringt sie schon mit? Was docke ich vielleicht noch an Sensorik zum Beispiel oder wie auch immer, um dann wieder Daten erfassen zu können und so weiter. Also diese Komplexität steigt ja auch durch diese ganzen Industrie-Digitalisierungsprozesse, nenne ich es jetzt mal.
Und ich glaube, das ist auch der größte Showstopper gerade, diese Komplexität. Komplexität auch, also Komplexität in ihrer Gesamtheit. Aber auch die Komplexität in der Gesamtheit, die dann wieder auf einzelne Bereiche, Abteilungen einströmt, die dann auch so viel Optionen und Entscheidungen treffen müssen, dass der Umkehrschluss daraus ist, dass eben keine Entscheidung getroffen wird, weil man Angst hat, die falsche zu treffen. Genau. Und genau da liegt eigentlich auch der Schlüssel. Der Schlüssel zur Lösung, auch nach dem Motto Stop Starting, Start Finishing, dass man im Grunde genommen sehr schnell die richtigen Wege geht. Und da helfen viele Externe, die sich auskennen, die hoffentlich in der Zukunft auch noch, hoffentlich durch uns, durch die Infinigate da ein Stück weit oder auch durch die L-Mobile, da entsprechend einfach Know-how gewinnen und sich diesem Thema annähern. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die kleinen Schritte, wie so oft auf dieser großen Reise, sehr schnell geht und entsprechend beim Gehen lernt. Und so wird dann auch ein Schuh draus. Und das ist auch so ein bisschen das, wo der Erfolg lag bei diesem Projekt, was ich gerade ein bisschen beschrieben habe, auch mit diesem Use Case, dass man einfach das Hauptproblemthema der Fernwartung und der Security-Transparenz in der Abteilung einfach haben wollte, dass man das sehr schnell begonnen hat mit den richtigen Schritten, mit den ersten Assessments, mit der Ableitung daraus aus den nächsten Schritten, aus Budgetierungssicht und so. Dass man hatte man innerhalb tatsächlich von ein Stück weit einem Jahr bereits ein Konstrukt, was entsprechend Transparenz und Security geschaffen hat. Und ich würde sogar sagen, das Projekt war jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also jetzt auch schon mal kurz durchrechnen. Das war jetzt ist sicherlich auch schon seit 5 Jahren am Laufen. Ist der Umkehrschluss jetzt gerade jetzt, wo die Gesetzgebung aufkommt, hat man hier schon den Nachweis, dass man hier entsprechende Risiken identifiziert hat, Maßnahmen abgeleitet hat und auch im Sinne der Gesetzgebung ist man hier schon deutlich besser aufgestellt als halt diese Unternehmen, die jetzt im Hauruck-Verfahren sehr schnell in die Pötte kommen muss.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass viele Unternehmen schon gute Dinge tun. Ja, vereinzelte und die im Grunde genommen jetzt auch einfach mal zusammentragen müssen, um sich einen Gesamtüberblick, eine Transparenz zu schaffen.
Einfach mal zusammentragen, das ist ganz einfach, alles gar nicht so schlimm, wie ihr seht. Wir haben heute ganz, ganz viel erfahren über das Thema OT Security, welche Relevanz sie denn für euch als kleine und mittelständische Unternehmen eigentlich tatsächlich hat, was es auch für Risiken gibt, wenn ihr da nicht gut aufgestellt seid, worauf ihr achten könnt, welche Maßnahmen es da zu ergreifen gilt, haben euch da zumindest mal einen kleinen Einblick geben können und auch vielleicht so ein bisschen Einblick darüber bekommen von Patrick, warum IT und OT eigentlich ein Dreamteam sind und wie die zusammenarbeiten sollten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend. Ich glaube, wir könnten da noch ein paar Folgen mehr draus machen. Wenn euch das da draußen interessiert oder ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren, schickt uns Nachrichten, E-Mails oder über LinkedIn, kommt gerne auf mich oder auch auf den Patrick direkt zu. Lasst uns das wissen, dann machen wir entweder noch mal eine neue Folge ergänzend oder wir schreiben euch zurück und geben euch Input oder was bei uns ankommt, geben wir natürlich auch gerne an dich weiter. Für den Austausch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Da freuen wir uns sehr. Das hilft uns, damit wir weiter gesehen werden und uns andere KMUs auch weiterhin finden können und von den tollen Inputs lernen können, die wir hier jedes Mal wieder liefern dürfen. Vielen Dank für deine Zeit.
Das hoffe ich doch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. War wirklich sehr kurzweilig.
Hat Spaß gemacht.
Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal machen wir es. Macht's gut. Ciao.